Vers 1 im Psalm 98 heißt es: Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Das ist immer kennzeichnend für Zeiten in der Kirchengeschichte, wo es Erweckung gab, wo Leute wirklich begeistert wurden von Gott und sich bekehrt haben und ihr Leben gereinigt haben und sich Gott genaht haben, dass es da auch immer wieder Aufbrüche gab von neuer Kirchenmusik. Und sehr oft hat es den traditionellen, eingeschlafenen Gemeinden nicht gefallen. Als William Booth zum Beispiel anfing, auf die Straße zu gehen mit Blasinstrumenten. Heute ist das Schnee von gestern, oder? Das ist der Standard der Posaunenchor. Ne? Das ist das Traditionelle heute. Aber damals war das revolutionär. Oder als die Jesus People in den 70er Jahren begonnen haben, Gitarren und Schlagzeug mit in die Gemeinde zu nehmen und dem Herrn ein neues Lied zu singen, neue Lieder zu schreiben auf ihren Instrumenten, den Instrumenten ihrer Zeit, in dem Stil ihrer Zeit. Aber für viele war das zu abgefahren. Aber was für tiefe Lieder da auch hervorgekommen sind. Und so singt dem Herrn ein neues Lied. Wenn wir verliebt sind, dann drückt sich das ja auf den Liedern aus. Oder manche, die nicht so gut singen können oder musikalisch sind, vielleicht Gedichte oder solche Dinge. Aber wenn wir verliebt sind, dann treffen wir so eine poetische Ader in uns. Da gibt es Dinge, die wir gerne sagen wollen, die man mit einfachen Worten vielleicht gar nicht so ausdrucken kann. Vielleicht andere sind mehr grafisch begabt, die malen dann ein Bild für ihre Liebste oder so. Und wenn wir Radio hören, ganz viele Lieder, die gesungen werden, sind Liebeslieder. Liebe inspiriert uns Menschen. Und wenn wir verliebt sind in Gott, dann singen wir eigentlich ähnliche Lieder zu ihm. Oder diese Lieder, die wir heute Abend gesungen haben, sind eigentlich Liebeslieder zu Gott. Und wenn Menschen neu berührt werden von Gott und beeindruckt werden von Gott, dann haben sie auch neue Lieder auf ihrem Herzen. Und wir sehen das in allen Erweckungen in der Kirchengeschichte, dass da auch gleichzeitig ein neues Liedgut hochkommt und neue Lieder geschrieben werden, einfach weil die Leute beeindruckt sind von Gott. Wenn wir verliebt sind, dann machen wir die Geliebte zum Zentrum unseres Lebens, oder? Dann können wir nicht anders als an sie zu denken und wir bauen unser Leben um sie. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir verliebt sind in Gott, wenn wir beeindruckt sind von ihm, dann wird sich unser Leben in ähnlicherweise auf ihn ausrichten und um ihn ausrichten, um ihn drehen. Dass wir ihn wirklich Gott sein lassen in unserem Leben, die Nummer eins. Der wir alles andere unterordnen. In unserer Zeit, in unseren Entscheidungen, in dem, was wir machen mit unserem Leben oder was wir nicht tun. Hey, wir sind verliebt in ihn. Und das ist wirklich die Motivation. Das ist die einzige Motivation, die uns zu einem Leben treibt, das Gott ehrt und ein heiliges Leben. Es ist eine Reaktion auf ihn, auf die Gnade, auf das, was er für uns getan hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt der Apostel Johannes so treffend. In diesem Psalm 98 haben wir drei Teile. Erste Teil ist, was wir tun sollen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Zweiten Teil sagt er uns, warum wir das tun sollen. Und dann sagt er uns, wie wir das tun sollen. Und dann am Ende haben wir einen dritten bzw. vierten Teil, je nachdem, wie wir es aufteilen wollen. Da geht es darum, wer den Herrn preist. Und wir sehen auch da eine Bewegung, dass es bei Israel anfängt, aber dort nicht aufhört, sondern zu den Heiden geht und am Ende die ganze Schöpfung preist den Herrn in einer Lobpreissymphonie. Singt dem Herrn ein neues Lied. Warum? Denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Gott hat Großes getan. Vers 2, der Herr hat kundgetan, sein Heil, vor seinen Augen der Nationen geoffenbart seine Gerechtigkeit. Warum wollen wir Gott preisen wegen dem, wer er ist, weil er gerecht ist, weil er stark ist, weil er mächtig ist. In Vers 3 lesen wir, er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Er ist gnädig, er ist treu. Wegen dem, was er getan hat, wollen wir ihn anbeten. Er hat ein Wunder getan. Vielleicht der Gedanke hier, Auszug aus Ägypten, diese wunderbare Erlösung aus der Sklaverei. Für uns geistlich gesprochen die Erlösung aus der Sklaverei der Sünde, Erlösung von dieser Welt. Gott hat uns Gnade geschenkt, er hat uns Treue geschenkt. Er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Maria zitiert diese Worte in ihrem Lobpreis, als der Herr sie auserwählt hat und sie zu Elisabeth gehen und sie preisen da gemeinsam den Herrn. Also hier wahrscheinlich eine geschichtliche Komponente, das Heil, die Rettung, die Gott Israel geschenkt hat, aber darüber hinaus das Heil, das er uns allen geschenkt hat, in Jesus. Der Herr hat kundgetan sein Heil. Jesus ist sein Heil. Weil niemand kommt in Beziehung zu Gott, außer durch Jesus. Niemand kann seine Schuld loswerden, niemand kann Vergebung haben, außer durch Jesus, weil er der Einzige ist, der dafür bezahlt hat, der ein perfektes Leben gelebt hat, was wir nicht leben können für uns und es dann für uns eingesetzt hat, unsere Schulden bezahlt hat, damit wir Vergebung haben können und Annahme von Gott. Der hat kundgetan sein Heil. Es gibt keinen Namen unter dem Himmel, in dem das Heil ist, in dem Menschen gerettet werden, haben die Apostel gepredigt, außer dem Namen Jesus. Vor den Augen der Nationen geoffenbart seine Gerechtigkeit. Also er hat an Israel gewirkt, um Israel zu segnen, um ihn heil zu bringen, aber auch als Zeugnis für die Nationen. Das war der Zweck von Israel. Naja, haben das nicht so gut gemacht, wenn wir die Geschichte Israels lesen. Ist nicht so gut gelaufen. Waren kein besonders gutes Zeugnis. Es ist heute unser Platz. Aber ich hoffe, dass wir diesen Platz einnehmen. Dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, uns als Gemeinde Jesu, als seine Jünger ansehen und sagen, wow, ich will diesen Gott kennenlernen. Guck mal, wie heil der dein Leben macht. Wie rein der dein Leben gemacht hat. Wie der dein Leben aufgeräumt hat. Wie frei du geworden bist von diesen Dingen, die dich früher gebunden haben. Die dein Leben zerstört haben. Und alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Und dann, was sollen wir tun als Reaktion auf das, was der Herr getan hat? Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Seid fröhlich und jauchzt und spielt. Dem Herrn zujubeln, dem Herrn jauchzen. Und wie könnten wir anders, wirklich, wenn wir uns wirklich bewusst machen, was er für uns getan hat? Ich meine, wir jubeln am Fußballplatz, wenn unsere Mannschaft gewonnen hat. Ist schön, darüber können wir uns freuen. Aber wie viel größer ist das, was Jesus für uns getan hat? Dass wir von Feinden Gottes zu Freunden geworden sind. Dass wir versetzt wurden vom Reich der Finsternis ins Reich seines Lichts. Dass wir aus Verlorenen zu geretteten Menschen geworden sind. Das ist unglaublich. Diese Freude unserer Errettung. Jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich. Freut euch und jauchzt, juhu, und spielt. Hier kommt die Musik rein. Singt dem Herrn zur Zither. Mit der Zither und der Stimme des Gesangs. Hier haben wir Instrumente, hier haben wir Gesang. Mit Trompeten und dem Schall des Horns. Also Blasinstrumente, die verschiedensten Instrumente. Jauchzt vor dem König, dem Herrn. Wenn du irgendein Instrument spielen kannst, benutzt es, um den Herrn zu preisen. Ganz egal, wenn du es noch nicht so gut spielen kannst, dann preis dem Herrn zu Hause in deiner stillen Zeit. Und dann, wenn du fit genug bist, dass es keine Ablenkung ist für die Gemeinde, dann spiel hier mit. Aber benutze es, um den Herrn zu preisen. Wenn du singen kannst, dann benutze deine Stimme, dem Herrn zu singen, dem Herrn zu preisen. Er hat uns gemacht, er hat uns diese Gaben gegeben. Sing dem Herrn ein neues Lied. Wenn Gott dir ein neues Lied gibt, dann gib uns es weiter. Bin immer auf der Suche nach neuen Liedern, die was Neues ausdrücken, auf neue Art und Weise das ausdrücken, wer Gott ist und was er für uns getan hat und wie beeindruckt wir sind. Ich freue mich, wenn ich immer wieder mal ein Lied finde, was wirklich genau das ausdrückt, wo ich sage, oh Herr, das will ich dir wirklich sagen. Oh, das ist anders als so dieser 0815-Brei. Oh. Wenn Gott dir ein Lied gibt, und selbst wenn du kein Instrument spielen kannst, aber wenn Gott dir ein Lied gibt, dann gib uns den Text. Vielleicht kann einer von uns Musikern ein Lied dazu schreiben. Aber sing dem Herrn ein neues Lied. Und dann sehen wir im Vers 7, wie weit das geht, wer aller den Herrn preisen soll. Es fängt bei Israel an, es geht zu den Heiden. Und da sind wir heute, die ganze Gemeinde, Geretteten durch Jesus Christus, die Heidenchristen und die Judenchristen, alle, die zu Jesus kommen, sollen ihn preisen. Und am Ende der Lobpreis sollen in die ganze Erde gehen. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die ganze Welt soll ihn preisen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen. Hier haben wir Rhythmus dabei in diesem Lobpreis. Alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Wieder, wir preisen ihn für seine Gerechtigkeit, für seine Geradheit. Und hier wahrscheinlich eine Vorschau, wenn der Herr wiederkommt. Jeder wird ihm die ganze Schöpfung zujubeln. Das ist Bildsprache hier natürlich. Ich habe noch nie einen Berg oder einen Strom gesehen, der in die Hände klatscht. Aber bildlich gesprochen, die ganze Schöpfung jubelt ihm zu. Und im Römerbrief lernen wir, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig hart auf die Erlösung. Wenn Jesus wiederkommt, er wird alles neu machen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Diese Erde hier, die zerstört ist durch Sünde und ihre Konsequenzen. Er wird alles neu machen, zusammen mit uns, wenn er uns völlig erlöst und seinen neuen Auferstehungsleib schenkt und alles neu macht. Siehe, ich mache alles neu, spricht Jesus. Lobpreis. Psalm 99, Vers 1. Geht es weiter mit Lobpreis. Und hier haben wir drei Abschnitte. Jeder Abschnitt endet mit Heilig ist er. Oder ganz am Ende im Vers 9, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Wir preisen Gott auch für seine Heiligkeit. Dass er einzigartig ist, abgesondert von allem anderen als der Schöpfer. Moralisch absolut rein. Gott ist Licht. Preisen ihn als den souveränen König hier im ersten Abschnitt. Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Ich glaube, im Psalm 96 hat man was Ähnliches, oder? Ne, in einem dieser Psalmen haben wir was Ähnliches. Sagt wird, der Herr ist König und es freuen sich die Völker oder es jubeln die Völker. Hier haben wir es zittern die Völker. Psalm 97 war es, okay. Einer der vorhergehenden Psalmen. Es ist beides, der Herr ist König, der Herr herrscht. Es freuen sich die Völker, aber gleichzeitig es zittern die Völker. Wow, voll Ehrfurcht, wenn ein heiliger Gott regiert. Da können wir schon zittern als unheilige Menschen. Er thront auf den Cherubim. Es wankt die Erde. In der Offenbarung lesen wir, wie diese Engelwesen, diese Cherubim um den Thron Gottes herum sind. Im Bundeszelt, im Allerheiligsten, auf der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel, dieser Deckplatte, die Cherubim und die Herrlichkeit Gottes, die sich da manifestiert hat, die Gegenwart Gottes, er thront auf dem Cherubim. Starke Engelwesen hier, die den Herrn anpreisen. Lobpreisleiter sind im Himmel, wenn wir vielleicht so sagen wollen. Hesekiel im Kapitel 28, wenn ich mich recht erinnere, spricht davon, dass Satan ein solcher Cherub war, ein Lobpreisleiter. Und dann ist er stolz geworden und er wollte selbst Gott werden. Und er ist gefallen. Aber Gott ist ein souveräner Herrscher. Er thront, er ist der Herrscher über dieses ganze Universum. Sein Thron reicht vom einem Ende des Universums bis ans andere. Es gibt nichts in diesem Universum, was ihm nicht untertan ist oder untertan sein sollte. Die Wahrheit ist, alles ist ihm untertan, die ganze Schöpfung. Nur wir Menschen. Wir rebellieren öfter mal gegen ihn. Wir haben einen freien Willen. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild als Personen. Das unterscheidet uns von Pflanzen, Tieren, von aller anderen Schöpfung. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, uns für ihn oder uns gegen ihn zu entscheiden. Und hey, das ist die Grundsatzentscheidung im Leben eines Menschen. Bin ich für Gott oder lebe ich gegen Gott? Und es gibt keinen neutralen Grund dazwischen. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Da gibt es keine Neutralität. Aber er herrscht. Und ja, wir können rebellisch sein gegen ihn hier, aber wir müssen die Konsequenz tragen. Wie wenn wir gegen einen irdischen König rebellieren, dann macht uns der vielleicht einen Kopf kürzer. Kommt Gericht, kommt Strafe. Selbe ist mit Gott, er ist souverän. Die Frage ist, wo wollen wir sein? Wollen wir mit ihm sein? Wollen wir seine Untertanen sein? Wollen wir Jesus annehmen, seine Gnade annehmen, sein Geschenk? Seht ihr, er ist ein König, der uns beschenken will, ein liebender König. Können wir ihm nachfolgen als unserem Herrn? Oder wir sind rebellisch, dann wird er uns eines Tages begegnen als unser Richter. Aber eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Souveräne Herrscher, deswegen können wir ihn anbeten. Er verdient unsere Verehrung, unsere Anbetung. Weil er der Höchste über allem ist. Groß ist der Herr in Zion, Jerusalem. Und hoch ist er über alle Völker. Hier wieder Israel und die Heiden. Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren, heilig ist er. Seht ihr, preisen sollen sie deinen Namen. Wir sind schuldig, Gott zu preisen eigentlich. Was sonst sollen wir tun? Und wieder der Grund, den großen und furchtbaren Ehrfurcht gebieten. Das ist der Sinn davon. Nicht, dass er irgendwann einen hässlichen Namen hat, wo er sagt, oh, furchtbar. Nee, Yahweh ist sein Name, der ich bin, der Unveränderliche, der auch für uns immer das ist, was wir wirklich brauchen. Wir haben vorhin gesungen, dass er uns genügt. Er ist der, den wir brauchen. Der Ich Bin. Heilig ist er. Einzigartig. Unendlich wertvoll. Unendlich rein. Deswegen wollen wir ihn preisen. Und dann im Vers 4, da sehen wir seine Regierung. Die Stärke des Königs, der das Recht lebt. Wow, wir wollen ihn preisen, weil er stark ist. Er ist ein mächtiger Gott, er ist ein allmächtiger Gott. Er liebt das Recht, er liebt Gerechtigkeit. Du hast die Rechtsordnungen begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Gottes Gebote entspringen seinem Charakter. Und es entspricht auch völlig dem, was in unserem Herzen drin ist, unserem Gerechtigkeitsgefühl, was Gott uns in den 10 Geboten sagt und was er uns in seinem Wort sagt. Er ist der Maßstab für richtig und für falsch, sein Charakter und nichts anderes. Und wir können das verbiegen und wir können unser Gewissen manipulieren, aber hier ist die Wahrheit. Und er regiert dieses Universum seinen Charakter gemäß. Das ist wunderbar. In Liebe, in Gerechtigkeit, in Heiligkeit, in Reinheit. Kein Ansehen der Person, er liebt das Recht. Und er schafft Recht und Gerechtigkeit. Und auch das wird eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, völlig realisiert sein. Und als Reaktion darauf, seine Regierung, was sollen wir tun? Erhebt den Herrn Vers 5. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Hier sehen wir bildlich gesprochen einen Untertan, der sich niederwirft vor dem König, der auf dem Thron sitzt und hier seine Beine, seine Füße auf dem Stuhl hat. Gott regiert, also erhebt Gott, unterwerft euch seiner Regierung, unterwerft euch seinen guten Geboten, seiner Gerechtigkeit, seinem Willen. Das hier ist unsere Hingabe. Beugt euch vor ihm, fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Warum denn heilig ist er? Wir dürfen es nie verlieren, diese Beeindrucktheit von der Heiligkeit Gottes, diese Ehrfurcht vor ihm. Das wird unser Leben reinhalten, wenn wir sehen, wie heilig er ist. Das wird uns eine heilige Ehrfurcht geben vor ihm. Er ist der Herrscher, er regiert gut. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. Hier sehen wir Gottes Reden. Wie Gott uns leitet. Gottes Wirken mit den Menschen. Sie riefen den Herrn an und er antwortete ihnen. Persönliche Beziehung. Wie wir am Sonntag gesprochen haben. Es passt immer so wunderbar zusammen. Sonntag, Hebräer 8. Der neue Bund, persönliche Beziehung. Statt äußerlicher Religiosität. In der Wolkensäule redete er zu ihnen, sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnung, die er ihnen gegeben hatte. Vers 8, Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet, ein vergebener Gott warst du ihnen. Oh, wie wunderbar ist das, dass Gott ein vergebener Gott ist. Und wenn wir in Jesus kommen, wenn du in Jesus zu ihm kommst, dann wird er dir vergeben, egal was du getan hast. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit in Jesus, wenn wir auf ihn vertrauen. Ein vergebener Gott warst du ihnen. Und oft hat Gott vergeben, wenn wir das Alte Testament lesen. Doch auch ein Rächer ihrer Taten. Gott ist ein vergebender Gott, aber keiner, der sich verarschen lässt. Und wir denken an Aaron und Mose. Mein Aaron, das goldene Kalb. Gott hat seine Gebote gerade erst gegeben und Mose kommt mit den Geboten vom Berg herunter und das Volk treibt eine Orgie da vor ihren Götterbild, was sie aufgestellt haben, wie die Heiden das getan haben vor ihren Götzen. Und dann konfrontiert Mose den Aaron. Und Aaron sagt, oh, ich habe hier dieses Gold ins Feuer geschmissen und dieses Bild ist rausgekommen, was sonst hätte ich tun sollen? War nicht wirklich ehrlich. Wir wissen, Gott hat Aaron verantwortlich gehalten. Aaron ist nicht ins verheißene Land eingezogen. Zweite Begebenheit, die mir einfällt, ist, als Gott zu Mose gesagt hat, zu Mose und Aaron, das Volk hat gemurrt, weil sie Wasser haben wollten in der Wüste und Gott hat gesagt, hier sprecht zu diesem Felsen und es wird Wasser herauskommen und Mose und er ist wütend geworden auf das Volk, weil sie gemurrt haben und er hat gesagt, werden wir euch nicht Wasser geben? Als könnte er das tun. Und er hat hier zornig auf den Felsen geschlagen und hat Gott völlig falsch repräsentiert. Gott hat gesagt, sprich zu dem Felsen und ich will dem Volk geben. Er ist so viel liebevoller, so viel geduldiger als wir. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn du anfängst, frustriert zu werden und zornig zu werden mit den Leuten, denen du dienst, dann ist es ein Zeichen, dass du nicht mehr im Geist wandelst, sondern in deinem Fleisch. Dann weiß ich, oh Mann, ich muss Zeit mit Jesus verbringen. Weil er ist liebevoll und er ist barmherzig und er ist geduldig. Also er ist beides, er ist ein vergebender Gott, aber auch ein Rächer ihrer Taten. Er hält uns verantwortlich für das, was wir tun oder nicht tun. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg. Wieder die Reaktion darauf. Denn heilig ist der Herr, unser Gott. Wir beten ihn an, wir preisen ihn für seine Heiligkeit. Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Danken, das ist auch wichtig in unserem Leben. Das ist ein Opfer, das wir Gott bringen können. Wenn ihr so veranlagt seid wie ich, dann seid ihr eher Leute, die sich beschweren oder das sehen, was nicht funktioniert, statt das, was zu funktioniert, die eher jammern als zu danken oder murren als zu danken. Aber Gott möchte, dass wir dankbare Menschen sind. Im Neuen Testament heißt es, sagt alle Zeit Dank für alles. Das sollte unser Leben auszeichnen, dass wir dankbare Menschen sind. Und da können wir uns jeden Tag drin üben. Und das Schöne ist, je dankbarer wir werden, einfach Danke sagen, bewusst auch mal die Segnungen sehen, nicht nur auf das Negative sehen, auf die 10% vielleicht in unserem Leben, was nicht so läuft, wie wir uns vorgestellt haben, sondern Danke sagen für das, was gut läuft. Oh, danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Danke, dass ich gesund bin. Danke, dass ich Klamotten habe. Danke, dass ich ein Auto habe. Danke, dass wir saubere Luft haben, die wir atmen können hier. Danke, dass ich lesen kann, dass ich schreiben kann, dass ich reden kann. Dass wir sauberes Wasser trinken dürfen, dass wir sogar duschen dürfen. Viele Menschen haben das nicht. Einfach dankbar sein. Und das ehrt Gott. Das kann unser Opfer für ihn sein, gerade in schwierigen Zeiten. Wenn wir dankbar bleiben und in dieser anbetenden Haltung von Gott bleiben, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir ihn lieber anklagen wollten. Auch da können wir uns beugen vor ihm und anerkennen, du bist Gott. Du sitzt auf dem Thron, du hast die Kontrolle. Wenn du es zulässt in meinem Leben, dann kann ich auch dafür dankbar sein. Weil ich weiß, du hast mir die Verheißung gegeben in Römer 8, Vers 28, dass du alles zum Guten mitwirken willst, wirst im Leben derer, die dich lieben. Das ist ein Glaubensschritt, zu danken, wenn mir nicht danach zumute ist. Aber das ehrt Gott. Zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Wieder jauchzen, juhu, mit der Stimme. Wir können jubeln, wir dürfen jubeln vor dem Herrn. Aber dann auch dient dem Herrn mit Freuden. Auch unser Dienst für Gott ist eine Anbetung. Gottesdienst, unser ganzes Leben ist Gottesdienst oder sollte Gottesdienst sein. Meine Arbeit soll ich für Gott tun. Kolosserbrief sagt uns das. Was ihr auch tut, tut es nicht für Menschen, sondern tut es dem Herrn. Und er wird euch belohnen. Also ich arbeite für ihn, nicht für meinen Chef. Das ist mein Gottesdienst für ihn. Wenn ich hier in der Gemeinde bin, dann preise ich ihn. Das ist Gottesdienst. Wenn ich ihm hier dienen, von mir als Gemeinde putzt, das ist Gottesdienst. Wenn ich Stühle aufstelle, das tue ich für ihn, das ist Gottesdienst. Wenn ich mit einem Bruder, einer Schwester bete oder für sie bete oder sie ermutige, wenn alles, was ihr dem Geringsten getan hat, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Ein Glas Wasser, was wir jemandem geben im Namen Jesu. Und du hast Durst hier, Gott segne dich, Jesus liebt dich, hier ist ein Glas Wasser. Das ehrt Gott, ist unser Gottesdienst. Unsere Ehen, das ist Gottesdienst, wie wir unsere Ehe leben. Gottesdienst hört nicht auf, wenn wir hier rausgehen. Das geht weit in unserem Privatleben, in unserem Berufsleben. Alles, was wir tun, tun wir dem Herrn. Und dient dem Herrn mit Freuden. Wir sind gerettet, um zu dienen. Das sollte normal sein. Jeder Christ sollte einen Dienst haben an anderen Menschen. Wir sollten nicht nur Nehmer sein, sondern vor allem Geber sein. Das sollte unser Fokus sein. Und nicht, oh, wie kann Leute mir dienen? Wie kann ich mich bedienen lassen, sondern wo kann ich ein Segen sein? Wem kann ich dienen? Wem kann ich geben? Und Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Das kannst du beobachten, die Leute, die dienen, die nicht selbstzentriert sind, nicht eigennützig, nicht auf sich selbst ausgerichtet, sondern auf andere, das sind die, die auch seliger sind, glücklicher in ihrer Seele, die besser drauf sind. Die, die selbstsüchtig sind, auf sich schauen, sich um sich selbst drehen, das sind die, die deprimiert werden. Weil Leute, die Wahrheit ist, wenn ich nur lang genug auf mich selbst schaue, dann wäre ich deprimiert, weil ich kenne mich selbst am besten, außer Gott natürlich, und ich kenne meine Fehler und meine Schwachheiten und ich habe die Dinge, die mich frustrieren an mir selbst. Und wenn ich da nur lang genug da drauf schaue, was ich nicht schaffe, was ich gern machen würde und bla bla bla, dann wäre ich deprimiert. Aber wenn ich mich selbst vergesse und für andere lebe, für Gott und andere, dann werde ich ein glücklicher Mensch sein, ist ein Nebenprodukt. Also unser Dienst und dient dem Herrn mit Freuden, das ist so wichtig. Wieder, wenn du deinen Dienst für Gott nicht mit Freuden tun kannst, das zeigt, dass du nicht im Geist wandelst, sondern im Fleisch. Dass du mit der falschen Ausrichtung dienst. Und das ist so, wenn ich anfange, das, was ich hier tue, für euch zu machen, für Menschen zu machen, dann werde ich irgendwann frustriert werden. Weil die Wahrheit ist, die Menschen, einschließlich mir, wir ändern uns nicht so schnell, wie wir Prediger das gerne hätten. Wir hätten gern, du predigst eine Sache und alle haben es verstanden und wenden es an und leben es aus. Brauche ich mich nur an meiner eigenen Nase nehmen. Und dann kann man frustriert werden. Oh, jetzt habe ich schon dreimal drüber gepredigt und sie tun es noch immer nicht. Ich habe gelesen von einem Pastor, der hat wirklich ein paar Wochen lang immer dieselbe Predigt gepredigt und irgendwann hat es den Leuten gestunken und sie haben gesagt, hey, warum predigst du immer dasselbe? Und er hat gesagt, ja, bis ich anfange, das so auszuleben oder anzuwenden, was ich predige. Oder wenn wir Menschen dienen, wenn wir es für Menschen tun, oft kriegen wir nicht so den Dank. Oder? Weil die anderen Menschen sind genauso wie wir. Von Natur aus Nehmer und nicht Geber. Und die Leute sind schneller am Kritisieren als am Danken. Egal, was du tust. Und deswegen, wenn du es für sie tust, dann wirst du irgendwann frustriert werden. Wenn du deinen Dienst tust, weil du Dank bekommen möchtest und Anerkennung von Menschen, dann wirst du frustriert werden, dann wirst du ausbrennen. Aber wenn du es für Jesus tust, dann wirst du Freude dabei haben. Weil er belohnt uns und er ist ein guter Herr. Und wieder, es kommt alles auf die Motivation zurück. Warum tust du das, was du tust? Das wird bestimmen, ob du Freude dabei hast oder nicht. Und ich möchte das ganz ehrlich sagen, ich meine das ganz ehrlich, wenn du dem Herrn nicht mit Freude dienen kannst, wenn du das, was du tust, nicht mit Freude tun kannst, dann tu es nicht. Lass es sein. Genauso mit geben. Ne? Wenn du nicht mit Freude geben kannst, dann gib nicht. Lass es sein. Das ehrt Gott nicht. Wenn wir ihm dienen und uns dabei beschweren, oh, wie schwer es ist und oh, es ist so hart, meinen Dienst zu machen und im Dienst zu sein und dem Herrn zu dienen, das ist so eine Last, hey, dann lass es. Bis Gott dein Herz ändert. Dient dem Herrn mit Freuden. Auch das ist eine Reaktion, das ist Teil unserer Anbetung für ihn. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Wow, er ist Gott. Wenn uns bewusst ist, was sonst sollen wir anbeten? Anbeten heißt, jemanden zum Zentrum zu machen, dass wir unser Leben dran ausrichten. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht. Und nicht wir uns selbst. Er hat uns gemacht, deswegen gehören wir ihm. Deswegen wollen wir ihn anbeten und für ihn leben und ihn preisen, weil er uns gemacht hat. Wir gehören nicht uns selbst. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Das ist offensichtlich, ne? Wir sind auch nicht durch Zufall hier. Das ist eine Religion, die ich nie verstanden habe, die Evolutionsreligion. Und es ist das richtige Wort dafür, weil es hat wenig mit Wissenschaft zu tun. Naturwissenschaft per Definition